Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren.
Im Bundestag tritt der Verteidigungsminister ans Mikrofon, Karl Theodor zu Guttenberg. Es ist das Jahr 2010, ein Mittwoch im Mai. Zu Guttenberg ist damals der Shootingstar der Politik. Immer ein bisschen schillernd, immer ein Hauch Glamour um ihn. Bei der Rede im Bundestag trägt er ein hellblaues Hemd, rosa Krawatte und wie immer seine zurückgegelten Haare. Er kann richtig gut reden. Auf diesen Auftritt hat er sich aber nicht gefreut. Weil an diesem Tag im Mai vor 15 Jahren muss er etwas verkünden, auf das er selbst gar keine Lust hat. Er hat nämlich
den im Koalitionsvertrag festgehaltenen Beschluss umgesetzt, den Wehrdienst und in der Folge auch den Zivildienst bis zum 1. Januar 2011 auf 6 Monate zu verkürzen.
Nur noch 6 Monate Wehrdienst. Für zu Guttenberg ist das eigentlich totaler Quatsch.
Völlige Idiotie, um es mal richtig auszudrücken.
Was der Verteidigungsminister damals auf keinen Fall will, ist, dass die Wehrpflicht erst auf diese 6 Monate verkürzt wird und dann irgendwann ganz ausgesetzt wird. Aber es passiert genau das. Und es wird ausgerechnet dieser zu Guttenberg sein, der ihr Ende durchboxt. Was ist da passiert? Darum geht es in dieser Staffel. Alle Folgen findet ihr überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Und damit hallo zu Die Entscheidung. Ich bin Christine Auerbach, eure Host. Und Reporter für diese Staffel ist Kilian Neuwert aus der Politikredaktion des Bayerischen Rundfunks. Und das hier, Kilian, das kennst du noch gut.
Ansagen. 32,2 vergrößerte Tonsillen. 47,2 schiefe Hüfte. Seitlich etwas abbiegen, bitte. So, jetzt so rüberdrehen. Mit den Händen zu Boden runtergehen, die Knie gestreckt lassen, wieder raufnehmen.
Gab es eigentlich diesen Griff auch wirklich?
Ich meine mich daran zu erinnern, ja. Aber das ist die Musterung. Also
genau.
Der Test, ob man tauglich ist oder nicht. Und das gibt's gerade genauso wenig wie die Wehrpflicht.
Kilian ist unser Bundeswehr-Crack in der Politikredaktion. Wenn es irgendeine Neuigkeit gibt von der Bundeswehr, dann schielen alle zu dir, damit du uns dieses Bundeswehrisch übersetzt. Warum dieser spezielle Schwerpunkt bei dir?
Irgendwie hat mich dieses Thema Verteidigungspolitik seit meinem eigenen Wehrdienst nicht mehr losgelassen inhaltlich, auch wenn ich zeitweise mit anderen Themen beschäftigt war. Aber gerade sind Recherchen zur Bundeswehr einfach ein Schwerpunkt, weil seit Russland die Ukraine angegriffen hat, ist ein großer Bedarf da an Reportagen, an Erklärungen. Was macht die Bundeswehr? Wie geht's den Soldatinnen und Soldaten? Wie ist sie aufgestellt? All sowas.
Du recherchierst schon ziemlich lang zum Thema Bundeswehr, bist auch immer wieder in Kasernen unterwegs, im Inland und im Ausland. Das werden wir bei den nächsten Folgen noch gut merken. Die wären wahrscheinlich, ohne dass du schon so lange dran bist, an diesem Thema nicht möglich. Und ich habe mir gedacht, wenn jemand den Herrn mit der rosa Krawatte für ein Interview bekommt, dann du, weil mit Karl Theodor zu Guttenberg wollen wir natürlich unbedingt sprechen über das, was damals passiert ist. Aber dieses Interview war, sagen wir mal, schwierig zu bekommen.
Das kann man so sagen. Also ich habe das erste Mal angefragt im Sommer 2024, wie man das so macht, nette E-Mail geschrieben, erklärt, was wir vorhaben und nach einiger Zeit dann auch eine nette Antwort bekommen von seinem Sprecher. Und dann ging es hin und her. Immer wieder mal Telefonate über Monate, E-Mails. Irgendwann Ende November bin ich dann ein bisschen nervös geworden, weil ich einfach mit zu Guttenberg sprechen wollte und nicht mit anderen über ihn, was ja ein einfacher Zugang gewesen wäre. Und weil er natürlich auch in dieser Zeit immer mal wieder präsent war in den Medien.
Vielleicht hatte er auch einfach keine große Lust, über dieses Thema zu sprechen, könnte ja sein, weil dass die Wehrpflicht damals ausgesetzt wurde, wird heute ja durchaus kritisch gesehen. Also Russland greift die Ukraine an, es gibt Krieg in Europa. Und die Bundeswehr, großes Fragezeichen, hat die im Moment eigentlich genug Leute, um uns zu verteidigen, falls es dazu kommen sollte, wie auch immer?
Ja klar, also kritische Fragen sind aus heutiger Sicht absolut berechtigt bei diesem Thema.
Also wir stellen zu Guttenberg hier noch ein bisschen hinten an, kann er noch ein bisschen überlegen, ob er wirklich mitmacht. Und wir fangen einfach schon mal an. Und zwar ganz am Anfang. Wir machen einen großen Sprung zurück in die Vergangenheit, in eine Zeit fast 60 Jahre vor diesem Tag, an dem zu Guttenberg in rosa Krawatte vorm Bundestag steht. Wir starten am Anfang der Wehrpflicht. Weil, dass Deutschland eine Bundeswehr hat, das ist für uns heute selbstverständlich. Aber als das alles eingeführt wird, da ist das überhaupt nicht selbstverständlich. Es sind nämlich die 50er Jahre. Und das heißt in Deutschland, in den Städten liegen immer noch Trümmer vom Zweiten Weltkrieg, viele Häuser sind immer noch zerbombte Ruinen und es kommen überhaupt erst die letzten deutschen Kriegsgefangenen aus Russland nach Hause zurück. Und schon da will der damalige Kanzler Konrad Adenauer von der CDU wieder eine Armee für Westdeutschland. Mit einer allgemeinen Wehrpflicht.
In der dritten Lesung des Gesetzentwurfs zur allgemeinen Wehrpflicht sagte der Bundeskanzler unter anderem:
Ich glaube, für mich beanspruchen zu können, dass ich, so wie nur irgendeiner hier im Hause, ein Gegner des Krieges bin. Aber, meine Damen und Herren, man muss doch die Welt realistisch sehen.
Ja, ein Gegner des Krieges, aber man muss doch die Welt realistisch sehen.
Und die Realität ist damals eben der Kalte Krieg.
Die DDR ist auch schon damals dabei, eine eigene Armee wieder aufzubauen. Um die geht es in dieser Rückschau erstmal nicht. Also wir bleiben bei Westdeutschland.
Und Adenauer, der denkt natürlich auch eher an die Sowjetunion als die Bedrohung im Kalten Krieg. Und er sagt, dass Westdeutschland eine eigene, starke, große Armee braucht, um sich selbst verteidigen zu können. Und da kommt er ja her, um ein verlässlicher Partner für den Westen zu sein.
Wir müssen und wir werden unseren Beitrag zur Sicherheit der westlichen Welt leisten.
Dieses "wir müssen unseren Beitrag leisten", das ist bei Adenauer wirklich der entscheidende Punkt. Und deshalb will er auch diese allgemeine Wehrpflicht. Der Gedanke dahinter ist immer, dass man mit sowas viel leichter eine große Armee aufbauen kann, also Masse bekommt, als jetzt im Vergleich zu einer Armee, die nur aus freiwilligen Soldaten besteht. Außerdem hat man mit so einer allgemeinen Wehrpflicht vor allem auch Leute, die sich im Kriegsfall recht schnell mobilisieren lassen, weil die haben ja dieses Handwerkszeug eines Soldaten irgendwann mal gelernt. Die sind mal ausgebildet worden an der Waffe.
Wir haben alles schon mal gehört, gell?
Genau. Ja, und das, was mich überrascht hat im Rahmen dieser Recherche, ist, dass das durchaus funktioniert, dass durch diese drillmäßige Ausbildung was hängen bleibt. Ich habe festgestellt, ich kann immer noch ein G36 zerlegen und wieder zusammensetzen, obwohl ich jahrelang keine Waffe in der Hand hatte.
Es bleibt wirklich hängen.
Es ist hängen geblieben, ja.
Also ist dann Wehrdienst auch sowas? Ja, man baut so eine Art stille Reserve auf einfach.
Genau, das ist mit der Gedanke dahinter und heute ja auch wieder einer der zentralen Gründe, warum wir drüber reden, ob man die Wehrpflicht oder ob wir einen Wehrdienst wieder einführen sollten. Denn wer weiß, ob wir nicht irgendwann wieder viel mehr Leute brauchen mit diesem, ja, stillen Wissen, wie man ein Gewehr zusammenbaut oder eben noch viel mehr tut.
Das klingt durchdacht, definitiv. Also ich kann Adenauers Überlegungen da schon nachvollziehen. Aber sehr, sehr viele sehen das Thema Wehrpflicht damals sehr kritisch. Junge Menschen gehen auf die Straße damals und demonstrieren gegen eine allgemeine Wehrpflicht. Und zwar sehr, sehr laut, aber auch sehr nachdenklich. Man muss auch wissen, es sind ja die 50er Jahre, wo diese ganze Debatte damals startet. Und das ist zum Beispiel ein Fernsehbericht von damals, schwarz-weiß natürlich. Und man sieht, dass Jugendliche mit Fackeln durch die Straßen von Mannheim ziehen. Und der Reporter sagt, es waren 3000 Jugendliche damals auf den Straßen. Und man hört erstmal nichts.
Es war ein Schweigemarsch, unterbrochen nur von den monotonen Schlägen einer Landsknechttrommel.
Überall in Deutschland gehen die Menschen damals auf die Straße und protestieren gegen diese Wiederbewaffnung.
Der Fackelzug bewegte sich zum Mahnmal für die Toten des letzten Weltkriegs, wo Pfarrer und Bundestagsabgeordneter Dr. Wenzel unter anderem sagte: Es geht uns nicht um das persönliche Opfer, sondern wir verweigern die Wehrpflicht deshalb, weil sie, wie die Geschichte beweist, immer ins Massengrab führt.
Und in dieser Zeit, damals in den 50er Jahren, startet die Friedensbewegung, wie wir sie bis heute kennen. Auf den Straßen sind Leute querbeet durch die Gesellschaft, neben den Jugendlichen, vor allem auch sehr, sehr viele Frauen. Frauen, die ja gerade erst im Weltkrieg Väter verloren haben, Männer verloren haben, Söhne, Brüder. Und ja, man kann sich anders sagen, das sind damals die ersten Massendemonstrationen in der jungen Bundesrepublik.
Und auch die Opposition, also die SPD zum Beispiel, ist völlig gegen diese Wehrpflichtpläne von Adenauer. Sie setzt auf eine andere Bundeswehr.
Adenauer von der CDU, der tobt damals wegen diesen Demonstrationen. Er fährt richtige Kampagnen gegen die Demonstranten. Er beschuldigt sie teilweise sogar, dass sie Gehilfen und Gehilfinnen von Moskau sind. Also diese Wiederbewaffnung, alles zusammen, diese Wiederbewaffnung Deutschlands und die Frage, ob es eine allgemeine Wehrpflicht geben soll, die ist riesig damals.
Allen interessierten Kreisen, die in uns gern Soldaten sehen möchten, rufen wir zu, dass wir einer derartigen unheilvollen Entwicklung als deutsche Jugend niemals zustimmen werden.
Und trotz diesem Gegenwind treibt Adenauer es aber voran. Und ein bisschen mehr als 10 Jahre nach Kriegsende stimmt der Bundestag dann tatsächlich ab. Es ist der 7. Juli 1956 und die Frage im Bundestag damals ist, soll es in Deutschland wieder eine Wehrpflicht geben?
Dann kam die Abstimmung. Die leidenschaftlich umkämpfte Gesetzesvorlage wurde mit den Stimmen der Regierungskoalition in den frühen Morgenstunden angenommen.
Ja, frühe Morgenstunden heißt genau, es ist fast 4 Uhr morgens, also auch da noch großer Streit im Bundestag. Aber seit damals steht die allgemeine Wehrpflicht bei uns im Grundgesetz. Artikel 12, da heißt es, Männer können ab 18 Jahren zum Dienst in den Streitkräften verpflichtet werden oder auch im Bundesgrenzschutz oder in einem Zivilschutzverband.
Also es war Adenauers Baby, die Wehrpflicht und die Wiederbewaffnung. Und auch in der Union steckt die Wehrpflicht in der DNA.
Ja, Adenauer ist ja auch Union, CDU durch und durch.
Da bin ich bei dir. Aber da schwingt auch die Überzeugung mit, dass so eine allgemeine Wehrpflicht eine Verbindung herstellt zwischen dem Militär und der Zivilbevölkerung, die also schon auch dafür sorgt, dass diese neue Armee, diese Bundeswehr, eben kein abgeschotteter Staat im Staat wird, zum einen. Und außerdem soll dieser Soldat der Bundeswehr auch ein denkender Soldat sein. Einer, der im Zweifelsfall auch einen Befehl verweigert. Und diese Verbindung soll dafür sorgen, dass die Zivilisten nicht den Bezug zu ihrer Armee verlieren. Also Verteidigung gedacht als Aufgabe der gesamten Gesellschaft, gewissermaßen eine Demokratisierung davon.
Aber genauso wie die Wehrpflicht und ihre Befürwortung in die DNA von der Union geflossen ist, ist auch die Kritik an der Wehrpflicht in die DNAs von vielen Menschen geflossen. Sie steht seit damals zwar im Grundgesetz, aber diese Kritik ist nicht leiser geworden. Und bei ihr geht es von Anfang an zum Beispiel um das hier.
In der Morgen, Sonnenstrahl.
Das ist ein alter Fernsehbeitrag, wieder Schwarz-Weiß-Bilder und der stellt kritische Fragen zur Wehrpflicht. Man sieht da Bundeswehrsoldaten, die marschieren und dieses Marschlied singen.
Auch die Morgensonne der soldatischen Kameradschaft lässt jedoch die Wehrpflichtigen nicht vergessen, dass nur jeder zweite junge Deutsche Wehrdienst leistet und dass sie diese Zweiten der Nation sind.
Das musst du jetzt ein bisschen erklären, Kilian, dieses die Zweiten der Nation. Warum muss nur jeder zweite Wehrdienst leisten?
Ja, die haben das aufgegriffen in diesem Beitrag. Der Gedanke dahinter war wohl, dass einfach nicht jeder 18-Jährige zum Bund musste. Es gab einige Ausnahmeregelungen und auch der Bedarf an Wehrdienstleistenden in der Bundeswehr, der ist immer unterschiedlich hoch gewesen. Also es gab durchaus nicht wenige, die einfach Glück hatten, die nie Uniform tragen mussten, weil sie irgendwie drumherum gekommen sind. Für andere war das ein heftiger Einschnitt, weil sie sind in jungen Jahren, vielleicht nach der Berufsausbildung gerade, dann aus ihrem Berufsleben gerissen worden. Die mussten quasi alles stehen und liegen lassen, wurden eingezogen. Und für sie war das natürlich auch ein finanziell durchaus großer Einschnitt, da als Wehrdienstleistender dann auf einmal zu stehen. Und durchaus mancher von denen kritisiert das bis heute als verlorene Zeit. Also da schwingt von Anfang an diese Frage mit, ist diese Wehrpflicht auch gerecht? Wieso muss nicht jeder zum Bund?
Das sind jetzt ganz praktische Kritikpunkte, also ein Jahr lang aus dem Alltag gerissen, aus der Arbeit, man kann kein Geld verdienen, Familie muss auch irgendwie zurückstecken.
Oder weniger Geld verdienen,
sagen wir mal. Oder weniger Geld verdienen. Also ganz praktische Kritikpunkte, aber auch die Argumente, die schon die Friedensbewegung unter Adenauer hat, die werden mit der Zeit nicht weniger. Und das ist das, wir wollen einfach nicht mehr, dass unsere Söhne für Kriege vorbereitet werden. Und klar, man kann jetzt sagen, naja, dann sollen sie halt verweigern, das war ja von Anfang an möglich, aber eben nur theoretisch, steht im Grundgesetz, aber praktisch war das jahrzehntelang super schwierig, dieses Verweigern. Und da kam es zu Szenen, die kann man sich als jemand, der nur noch die letzten Jahre der Wehrpflicht miterlebt hat, so wie ich, da war das relativ lax dann, wenn man verweigern wollte. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie das eigentlich mal in Deutschland war. Und deshalb hast du jemanden getroffen, Kilian, der vor rund 50 Jahren verweigert hat. Und der hat sofort zugesagt, als du ihn angefragt hast für ein Interview, weil der brennt. Immer noch, nach wie vor, genauso wie damals für dieses Thema.
Das kann man definitiv so sagen.
Wir machen jetzt hier mal einen Ordner auf. Zivilcourage, antimilitaristische Zeitschrift.
Von der Deutschen Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegner.
Ich stehe da in einer Wohnung in einem Hinterhaus in München und da sind einige Regale, unter anderem liegen da Flyer drin, auch ein Megafon steht da und eben viele Ordner, die mir sofort ins Auge
kommen. Sehr viele Ordner, so hört sich das an.
74, da ist einmal ein ziemlich geflatterter deutscher Adler, Reichsadler, Grundrechte, Kriegsdienstverweigerung schützen.
Denn diese Wohnung, die nutzt ein Verein der Friedensbewegung. Und da treffe ich Thomas Rödel. Er ist geboren 10 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, 1955. Und du hast es vorhin angedeutet, in dieser Zeit, also in seiner Kindheit und Jugend, ist der Krieg überall spürbar. Davon hat er mir auch erzählt in diesem Interview, woran er sich so erinnert. Also Dinge wie Trümmer, Veteranengespräche auf Familienfeiern zum Beispiel, im Straßenbild, Männer ohne Beine, sowas. Aber schon auch noch überzeugte Nazis, die die NS-Diktatur loben und sowas prägt ihn. Er wird Friedensaktivist schon als Jugendlicher, das ist dann so die 68er-Zeit, frühe 70er Jahre vor allem.
Da ist er nicht alleine als Friedensaktivist.
Ist er nicht alleine, genau. Und dann bekommt er eben Anfang der 70er den Schrieb, er soll zur Musterung, seinen Wehrdienst antreten und in dem Moment sagt er nein, da gehe ich nicht mit, da bin ich nicht dafür zu haben, ich verweigere und das muss er aber erstmal schriftlich begründen.
Ich glaube, es waren 12 oder sogar 15 Seiten handschriftlich, historisch-politische, ethische Begründung.
Und die muss er einreichen und dann vor einer Kommission antreten.
Das waren 4, 5 alte Männer, einer war Hauptamtlicher vom Kreiswehrersatzamt, der Leiter, der das Ganze auch gesteuert hat. Die Fragen stellt und die anderen waren Beisitzer. Das waren jetzt so Rentner, so wie ich jetzt bin.
Da lacht er. Und vor diesen Männern sitzt also der junge Friedensaktivist Thomas Rödel.
Oh, ich kann es mir bildlich vorstellen.
Und er sagt so, diese 15 Seiten, Zitat, handschriftliche, historische, politische, ethische Begründung.
Sein Pamphlet. Ich genau. Kann es mir vorstellen. Er hat es wahrscheinlich in der Hand oder zumindest vor sich.
Genau, sein Pamphlet, also warum er niemals eine Waffe tragen will.
Das hat die überhaupt nicht interessiert. Die haben ihre Standardfragen gestellt. Ja. Ein Bomber mit der Atombombe fliegt auf München. Sie stehen zufällig am Flugabwehrgeschütz. Was machen Sie da? Na ja, scheiße, ich weiß ja gar nicht, wie das Ding funktioniert. Also ich habe mit denen dann auch schon versucht, ein bisschen zu diskutieren, anzufangen. Und dann die Frage mit dem Angriff, der Vergewaltiger kommt und Sie haben zufällig die Kalaschnikow dabei. Ich sage, um Gottes Willen, ich habe keine Kalaschnikow. Also völlig gaga. Hat mit meiner mit der ethischen Motivation, dass man keinen Menschen töten will, einen da in so eine Situation reinzuversetzen. Das ist völlig krank. Und dann, ja, wie ich sage wirklich bewusst nochmal, dann hat man halt irgendwie rumgelabert, um denen zu vermitteln, dass man sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigt hat. Wenn natürlich auch nicht mit so einem absurden Szenario.
Ich hatte schon auch den Eindruck, dass ihm das wirklich immer noch in den Knochen steckt. Also dieses als Verweigerer dem Staat suspekt gewesen zu sein, sich da so durchbeißen zu müssen durch diesen ganzen Prozess. Denn diese Kommissionen, die lehnen damals viele Verweigerungen ab. Junge Männer müssen dann klagen, neu begründen, warum sie verweigern wollen. Das dauert und die Erinnerung von Thomas Rödl ist da, dass viele sich dann gesagt haben, naja, dann vielleicht doch zur Bundeswehr, bevor ich mir diesen Prozess antue. Er macht's aber letzten Endes und hat auch Erfolg. Er leistet dann Zivildienst und ist...
Also seine Verweigerung wird anerkannt.
Seine Verweigerung wird anerkannt, genau. Und er ist bis heute absoluter Kriegsgegner, hat lange für die Deutsche Friedensgesellschaft gearbeitet und auch junge Männer beraten, die verweigern wollten, denen also ähnliche Erfahrungen bevorstanden.
Kein Wunder, also auf so eine Kommission muss man sich natürlich vorbereiten irgendwie, auf solche Fragen.
Vermutlich ja. Das verändert sich allerdings mit der Zeit, so langsam in den 80ern dann. Und dann wird das Verweigern eigentlich mehr und mehr zur Formsache. Parallel dazu verringert sich auch die Anzahl der Monate bei der Bundeswehr. Das ist am Anfang ein Jahr bei der Einführung. Dann geht's erstmal rauf auf 18 Monate, aber dann ab 1973, also ungefähr so Rödels Zeit, da geht's dann eigentlich runter, erst auf 15, dann die Wende, nach der Wende dann 12, 10, 9 Monate, bis eben zu diesen 6 Monaten, die zu Gutenberg schließlich verkündet.
Damals bei diesem Termin im Bundestag mit hellblauem Hemd und rosa Krawatte. Und damit sind wir wieder bei unserem Ausgangspunkt. Diesem Tag im Mai 2010, als der damalige Verteidigungsminister zu Gutenberg vor dem Bundestag eben steht. Wie ging das weiter mit deiner Interviewanfrage bei ihm?
Ich hatte irgendwann eine Zusage und habe mich sehr gefreut, als die kam. Aber ich wollte ihn persönlich treffen und nicht einfach am Telefon sprechen oder per Videoschalte in die USA. Da wohnt er jetzt. Sowas wäre leichter gegangen, aber einen Termin bei einem seiner Aufenthalte hier zu kriegen, das hat dann nochmal ein paar Wochen gedauert.
Ich war ja skeptisch, ob das alles klappt.
Ja, das ging mir genauso. An dem Tag des Interviews hatte ich morgens noch einen Anruf auf dem Handy und als ich auf dem Display sehe, okay, das ist sein Sprecher, da dachte ich, gut, das war's jetzt, das ist die Absage. Aber es ging dann nur um Details und zu Gutenberg kam, wie vereinbart, an diesem Montagnachmittag quasi frisch eingeflogen aus den USA zu uns ins BR-Studio.
Bitte einmal eine Sprechprobe der Reihe nach.
Also ich brummel Ihnen das übliche Wetter in München vor, das zu aller Überraschung ausnahmsweise mal hübsch ist heute und hoffe, dass mein Zähneknirschen, mein Ohrenklappern und mein Röcheln bei Ihnen entsprechend ankommt.
Wunderbar.
Gut.
Das ist die übliche Sprechprobe am Anfang. Damit die Kollegin in der Technik unsere Stimmen gut einpegeln kann im Studio, dass das gut klingt. Und dann sitzt er da, ziemlich lässig, auf dem Drehstuhl vor dem Mikro. Das Hemd leicht offen, man sieht sein Brusthaar. Er hat so Holzperlenarmbänder an und immer noch Gel im Haar. Allerdings sehr viel weniger als früher.
Ja, dann fangen wir an, weil ich müsste wirklich schauen, dass ich um 20 vor hier wegkomme.
16:40.
17 Uhr sharp habe ich einen Call.
Das schaffen wir.
Also, der ist immer noch schillernd. Da hat sich nicht viel verändert zu damals. Ich hab's ja gesagt, totaler Shootingstar als Verteidigungsminister. Noch keine 40 damals, CSU, einer der beliebtesten Politiker damals. Dann der tiefe Fall mit seiner Doktorarbeit, wo er abgeschrieben hat. Was macht er jetzt?
Er ist da gar nicht so leicht zu greifen, finde ich. Also er ist kein aktiver Politiker mehr, das ist klar. Er war seither alles Mögliche, Autor, Moderator, Unternehmer, Berater.
Als er Verteidigungsminister war, hat er mit seiner Entscheidung zur Wehrpflicht Deutschland auf jeden Fall richtig verändert. Ich habe es vorhin schon gesagt, heute sehen das manche als ein Fehler, dass die Wehrpflicht ausgesetzt wurde. Damals ist es anders. Es passt in die Zeit, weil wir sind ja im Jahr 2010 und es ist erstmal was, was Geld spart. Und das ist in diesem Jahr 2010 immer gut.
Es ist das Motto der Stunde, sparen, weil es ist Finanzkrise und alle müssen sparen, auch der Verteidigungsminister. Der soll aber gleichzeitig auch die Bundeswehr verändern, er soll sie reformieren, steht auch im Koalitionsvertrag, weil die Bundeswehr ist für das, was sie damals leisten muss, nicht gut aufgestellt. Oder, wie es zu Gutenberg sagt, als er da bei uns im Studio sitzt.
Im Jahr 2009 haben wir es mit einer Bundeswehr zu tun, die über Jahre, wahrscheinlich Jahrzehnte ihren Auftrag eigentlich nicht mehr gerecht werden konnte, die heruntergewirtschaftet ist, die im Wesentlichen von der Romantik ihres Begriffes lebt.
Das heißt übersetzt, als er Verteidigungsminister wird, da trifft er auf eine Armee, die hat altes Material, neues, das nicht so richtig funktioniert und vor allem die Struktur, die passt nicht mehr, das sagen viele, weil die Bundeswehr, die muss zu diesem Zeitpunkt längst ganz andere Aufgaben erfüllen als noch während des Kalten Krieges zum Beispiel. Da ging es noch um Abschreckung hauptsächlich, um diese Massenarmee. Aber bei der Bundeswehr, auf die Karl Theodor zu Guttenberg trifft, da geht es um was ganz anderes. Die Bundeswehr ist damals unter anderem in Afghanistan im Einsatz. Und ja, da geht es für die Soldaten um Leben und Tod.
Also ich habe mich relativ früh bereits mit Verwundeten getroffen oder eben auch mit den Familien, das sind ja oft auch Soldatenfamilien gewesen, von Gefallenen. Und die ein ganz anderes Bild gezeichnet haben als das, was die Bundesregierung das Jahr davor und die Jahre davor versucht hatte, der Bevölkerung vorzugaukeln. Und das war etwas, was mich schon auch sehr berührt hat und betroffen gemacht hat, weil ich das selbst das Gefühl gewonnen hatte, dass die Truppe sich nicht ernst genommen fühlte und in ihrer Realität nicht abgeholt fühlte.
Naja, er war ja auch in der Bundesregierung damals. Ein bisschen leicht macht es sich.
Also
da.
Zumindest kurz vorher, ja. Aber was er, und da hat er einen Punkt, da macht er eins klar, es werden nicht nur Schulen und Brunnen gebaut und Entwicklungshilfe geleistet, wie anfangs oft artikuliert, sondern das ist ein Kriegseinsatz. So nennen das vor allem die Soldaten. In der Politik hingegen hadern viele lange mit diesem Wort. Und Guttenberg ist mit der Erste, der das ziemlich offen ausspricht damals. Und bei unserem Interview habe ich ihm angemerkt, wie sehr ihn das immer noch ärgert, dass Afghanistan lange so dargestellt wurde als ein Einsatz, bei dem es quasi heißt, da wird
gebuddelt, wird gewinkt und ansonsten muss man da aber im Zweifel auch nicht viel befürchten. Und faktisch hatten wir Gefallene und Verwundete in dieser Zeit schon in nicht allzu geringer Zahl.
Also es fallen so viele Bundeswehrsoldaten wie noch nie zuvor im Einsatz. Es gibt ständig irgendwelche Angriffe.
Wir werden in Folge 2 noch mehr hören, was dieser Einsatz in Afghanistan mit der Bundeswehr macht. Klar ist, Afghanistan ist neben dem Sparenwollen einer der Hauptgründe, warum man beschließt, an die Wehrpflicht ranzugehen. Weil man braucht einfach eine ganz andere Bundeswehr dadurch.
Man braucht Profis und man will das Geld und die Ressourcen lieber für die einsetzen als für die Ausbildung von Wehrdienstleistenden.
Was also tun in dieser Gemengelage? Das Erste, was die Regierungskoalition damals aushandelt, ist die Verkürzung auf 6 Monate. Das, was zu Guttenberg von vornherein als totalen Quatsch ansieht. Warum hat er eigentlich diese Bauchschmerzen?
Weil es zu kurz ist, sagt er, diese 6 Monate.
Es ist nur noch ein Kostenfaktor, wo, ich habe das mal etwas flapsig gesagt, wo sie vielleicht gerade mal lernen, unterm Panzer einzuschlafen, ohne erwischt zu werden.
Also viel zu wenig Zeit für sinnvolle Ausbildung, aber eben trotzdem Kosten. Und er weiß schon, wovon er da spricht. Guttenberg war selbst Soldat, Wehrpflichtiger, 1 Jahr damals Gebirgsjäger. Und das prägt ihn und er steht dahinter, das sagt er immer noch so.
Also mit diesem Hintergrundwissen ist es dann auch gar nicht mehr so verwunderlich, wie es weitergeht und dass zu Guttenberg diese ungeliebten 6 Monate in den Ring wirft, als es eine sogenannte Sparklausur gibt damals. Eine Sparklausur ist was, da gibt's dann richtig Butter bei die Fische. Da muss jeder Minister, jede Ministerin sagen, wo genau er oder sie sparen will in ihrem Bereich. Jetzt tut's also weh und genau so eine Klausur gibt's dann damals.
Genau, auch er muss da antreten und er stellt da gewissermaßen die Kabinettskollegen vor die Wahl so ein bisschen. Also Wehrpflicht behalten oder Bundeswehr auf die Höhe der Zeit bringen.
Und dann hätte man die Entscheidung treffen können, wir behalten die Wehrpflicht bei. Aber dann können wir uns im Grunde aus unseren NATO-Verpflichtungen verabschieden, komplett. Und wir können gleichzeitig vergessen, die Bundeswehr zu modernisieren und effizient zu machen. Dann leisten wir uns eine romantische Wehrpflicht von 6 Monaten. Großartig.
Also für mich klingt er da immer noch irgendwie wütend. Ihm haftete damals auch dieser Titel an, er habe sich da aufgeführt wie ein Rumpelstilzchen auf dieser Klausur. In jedem Fall kommt da irgendwann der Vorschlag, dann gleich richtig die Wehrpflicht ganz aussetzen.
Und das war die Debatte, die ich damals dann auch geführt hatte. Und ich hatte dann
klar. Und dann blieb auch denen nichts anderes übrig, als einzulenken, weil sie wollten ja sparen. Denen war Sparen wichtiger damals, als letztlich dann die nächste Folgeentscheidung zu treffen. Ich sage das jetzt auch nicht nur anklagend, sondern es war die Situation nach der großen Finanz- und Wirtschaftskrise. Es war einfach auch kein Geld da.
Also das Ergebnis dieser 2 Tage Sparklausur im Juni, das ist ein Entschluss der Bundesregierung, dass sie die Wehrpflicht aussetzen will, und zwar durchaus, weil man hofft, damit sparen zu können.
Aber jetzt gibt es ein Problem. Sehr schön und gut, dass die Sparklausur beschlossen hat, die Wehrpflicht auszusetzen. Passiert ist es damit noch lange nicht. Es muss nämlich noch der Bundestag zustimmen.
Der fehlt noch.
Bei der FDP, dem Juniorpartner der Koalition, ist es kein Problem. Die sind ja eh für ein Aussetzen der Wehrpflicht schon die ganze Zeit. Aber die Union, der ist diese Wehrpflicht wichtig. Wir haben es vorhin gehört, der steckt sie in der DNA. Die Union, die will die Wehrpflicht auf keinen Fall aussetzen. Und das heißt, zu Guttenberg, der ist ja von der CSU, also auch von der Union, der muss jetzt erstmal seine eigene Partei davon überzeugen.
Und er sagt, dass ihm da schon zu Hilfe gekommen ist, dass der Wehrdienst damals auf vielen Ebenen nicht wirklich zukunftsweisend war. Weil unter anderem werden zu dem Zeitpunkt einfach nur noch rund 15% eines Jahrgangs eingezogen. Das ist nicht gerecht. Und ja, außerdem herrscht Frieden in Europa, dass von Russland wieder eine Bedrohung ausgehen könnte. Das wird nicht gesehen. Das hat niemand auf dem Zettel. Auch nicht eine Strukturkommission, die Guttenberg eingesetzt hat, um Ideen zu finden, wie die Bundeswehr effizienter wird. Und die empfiehlt am Ende eben auch dieses Aussetzen. Also ganz kurz, er hat Erfolg, auch die Unionsfraktion im Bundestag und die Delegierten auf den Parteitagen, die sind am Ende für ein Aussetzen der Wehrpflicht. Dann geht das Kabinett mit, offiziell, und dann stimmt im März 2011 auch der Bundestag für ein Aussetzen. Ja, und damit ist die Wehrpflicht ausgesetzt seit Mitte 2011 bis heute.
Warum eigentlich nur aussetzen, nicht abschaffen?
Die Frage ist berechtigt. Weil man sie damit wieder einsetzen kann. Weil das geht durch eine vergleichsweise simple Gesetzesänderung, denn sie steht weiter im Grundgesetz. Und der Nebeneffekt ist, sollte der Bundestag zum Beispiel den Verteidigungsfall feststellen, also sollten wir angegriffen werden mit Waffengewalt, dann lebt die Wehrpflicht quasi automatisch wieder auf. Was dann genau passiert in so einem Fall, das ist eine andere Frage, weil eigentlich all das, was es dann bräuchte, das gibt's nicht mehr. Da waren die Verantwortlichen sehr gründlich. Aber das ist zumindest so die rechtliche Grundlage rund um diese Aussetzung.
Aber es ging einfach absurd schnell. Insgesamt nur ein knappes Jahr nach der Rede mit der rosa Krawatte ist die Wehrpflicht ausgesetzt. Und es ist schon krass, wenn man sich überlegt, welch riesigen Streit es gegeben hat, als sie eingeführt wurde. Also Jahrzehnte Friedensbewegung, Demos gegen die Wehrpflicht, schon unter Adenauer. Alles, was Leute wie Thomas Rödel, der Friedensaktivist, machen müssen, nur weil sie verweigern wollen. Und jetzt innerhalb kürzester Zeit, ciao, vorbei. Und zwar ohne, dass es riesige, große und kontroverse Debatten in Deutschland gegeben hat.
Ich habe zu Guttenberg auch gefragt, warum? Warum so schnell? Seine Antwort?
Es musste schnell gehen.
Das habe ich im Gehen aufgenommen mit dem Handy. Wir sind da schon raus aus dem Studio, weil er musste ja dringend zum nächsten Termin.
Wir haben über Jahrzehnte hinweg jede Entscheidung bei der Bundeswehr vertrödelt. Und es wäre am Ende das gleiche Schicksal, hätte das gleiche Schicksal gedroht, nämlich dass man einmal mehr Dinge über Jahre hinweg zerredet. Und wenn man tatsächlich ein großes, durchdachtes Strukturkonzept, wo die Wehrpflicht ja nur ein Teil davon war, vorliegen hat, dann müssen Entscheidungen auch mal tatsächlich durchexekutiert werden.
Und dann war er weg. Er hat sich auf einen E-Scooter geschwungen und ist losgefahren zu seinem Termin.
Schillernd wie damals.
Aber das mit diesem Strukturkonzept, das er da anspricht, das ist schon noch wichtig, weil dieses Aussetzen der Wehrpflicht, das war eben wirklich nur ein Teil einer Reformidee. Die wollte er eigentlich unbedingt durchsetzen, wollte da sicher auch den Erfolg. Er kam damit aber nicht weit, denn was ihm dazwischen kam, das war seine in großen Teilen abgeschriebene Doktorarbeit. Er muss dann Titel und Amt abgeben und ist weg, noch bevor irgendwas richtig umgesetzt wird. Nicht mal die Abstimmung im Bundestag erlebt er noch als Minister.
Okay, was haben wir jetzt? Die Wehrpflicht ist ausgesetzt. Alle sind mehr oder weniger überzeugt davon, dass das eine gute Idee war. Aber bei der Bundeswehr ändert sich mit dieser Entscheidung alles. Quasi von heute auf morgen stehen keine 18-jährigen neuen Soldaten mehr vor den Kasernentoren von selbst. Die Bundeswehr muss sich ab jetzt ganz anders um ihren Nachwuchs kümmern. Jetzt heißt es auf einmal:
Na, mehr als das, was du da jetzt hast, hast du nicht. Und jetzt musst du gucken, wie du anfängst, auf der einen Seite die Einheiten voll zu bekommen, aber auf der anderen Seite mit den Einheiten natürlich auch die Aufträge zu erfüllen.
Weil den Einsatz in Afghanistan, den muss die Bundeswehr ja auch noch wuppen. Klar ist also, nach dem Aussetzen der Wehrpflicht geht es bei der Bundeswehr so richtig ans Eingemachte. Wie das aussieht, gibt's in der nächsten Folge. Das war Die Entscheidung. Folge 1. Zeitenwende. Reporter ist
Kilian Neuwirth.
Redaktion Ina Kraus und Carola Brandt. Technik Robin Ault. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks, Februar 2025. Alle unsere Folgen gibt es in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Schreibt uns gerne einen Kommentar, wenn es geht, gerne dort, wo ihr Podcasts hört, oder per E-Mail an dieentscheidung@br.de. Die Adresse poste ich euch in die Shownotes. Und für alle, die noch mehr zu Streitkräften und Strategien wissen wollen, für die habe ich noch einen Hörtipp. Und zwar den Podcast, der genauso heißt, Streitkräfte und Strategien. Das ist der Podcast für alle, die ganz, ganz tief eintauchen wollen in militärische Fragen unserer Zeit. Zum Beispiel, was passiert eigentlich an einer Front? Wie funktioniert ein hybrider Krieg? Oder auch, ist Trump ein Hoffnungsträger im Ukraine-Krieg? Es gibt zweimal pro Woche neue Folgen in der ARD-Audiothek und den Link dazu poste ich euch in die Shownotes. Ich bin Christine Auerbach. Ciao, wir hören uns.